Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
In der heutigen Podcast-Folge geht es futuristisch zu. Ihr Mann Matthias Horks, der war bereits Gast im Talk mit Tatjana. Und heute begrüße ich Una Horks-Strathern. Hallo.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Una. Stell dich doch unserer Podcast-Community mal ganz kurz selber vor. Sag mal, was du alles gemacht hast und wer du bist.
Ja, ich bin nicht nur die Frau von Matthias Horks. Natürlich habe ich gearbeitet als Trend- und Zukunftsforscher seit über 30 Jahren. Und jetzt sind unsere Kinder auch in die ins Geschäft und wir sind so Familienfirma sozusagen. Ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge, alles, was es mit Zukunft zu tun hat. Meistens mit Design, Architektur, aber ich habe mich dann für Wirtschaft interessiert. Und daher habe ich dieses Buch geschrieben, Kindness Economy.
Kindness Economy, und ich hab's da. Da ist gleich meine erste Frage, leben wir aktuell in einer Unkind Economy? Und was definiert denn diese Kindness Economy konkret?
Ja, das war die Idee. Einfach fand ich erstmal ein schöner Begriff. Kindness Economy, zwei Wörter, die man selten zusammenhört. Und ja, durch Beobachtungen über die Wirtschaft, Industrialisierung, Produktionsweisen, wenn man denkt an Fast Fashion und so weiter, denkt man, ja, die Wirtschaft ist in einer Krise. Leute haben das Problem, gute Arbeit zu finden. Man redet von der Great Resignation. Man fragt sich, warum. Ich habe das Gefühl, wir sind so an ein Peak Unkindness gekommen, wo Leute wirklich unzufrieden sind, wissen nicht wohin. Haben die einen Purpose in ihr Job? Brauchen die neue Arbeitsbedingungen? Und das kam ein bisschen durch die Pandemie, weil die Leute haben Zeit gehabt, nachzudenken. Was will ich? Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Will ich unter diese Konditionen?
Ja.
Und natürlich auch, es geht um Umwelt.
Ja. Aber ja. Heißt es für dich, du würdest niemals bei Zara einkaufen oder du würdest niemals bei Temu bestellen?
Ich würde nie bei Temu bestellen.
Ja, okay.
Ich bestelle auch nicht mehr bei Amazon, weil wenn man sieht, wie die Leute kommen und gehen so schnell und dung, 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 und die sind einfach ziemlich so unglücklich.
Ja.
Ich denke, es muss anders gehen. Ich gehe so in Buchladen und bestelle Bücher da. Ich versuche wirklich so Local Shops zu benutzen und so weiter. Aber der Prinzip der Kindness Economy ist zu sagen, statt immer nur Profit jagen, so Profit am ersten Stelle. Wir müssen das, you know, schnell Profit machen und dann können wir vielleicht über Planet nachdenken und dann Menschen. Es geht um ein Umdrehung, zu sagen, lass uns erstmal um Menschen kommen. So ein kind approach to economy. Und dann können wir uns um den Planet kümmern, weil ich glaube nicht, dass man motiviert ist, überhaupt was ökologisch zu tun, Nachhaltigkeit, wenn man keine soziale Nachhaltigkeit hat. Und dann am Ende Profit. Ich meine, ja, wir brauchen Profit, wir müssen konsumieren, aber wir können das anders machen.
Aber was konkret müssen wir fördern oder implementieren, um zukünftig kein zu wirtschaften? Was braucht es tatsächlich? Geht es da jetzt um die Lebensmittelkette? Geht es um die Nachhaltigkeitskette des Bestellens, Nichtbestellens, Local Jobs oder Local Shops vor irgendwie Amazon und Co.? Was ist der Hebel, wo jeder ansetzen kann?
Ja, wenn man so will, so als Beispiel, der erste große Firma, die wirklich so eine Art Mentor für Kindness Economy war, war Yvonne Chouinard von Patagonia. Und das war in Amerika in den 70er Jahren. Er hat gesagt, ich muss mich um meine Menschen kümmern, meine Arbeiter. Ich gebe die einen Kindergarten, die nicht bezahlen müssen. Die können surfen gehen, wenn die wollen, weil die Wellen gut sind. Aber
genau,
die müssen ihre Arbeit machen. Und damals haben die Leute ihn für verrückt gehalten. Er hat gesagt, are you mad? Jetzt ist es Billionen wert, diese Firma.
Ja.
Er hat viele glückliche Mitarbeiter und ein ganz schöner Ethos. Und es geht auch natürlich erstmal, erste Stelle um Menschen, aber er macht wahnsinnig viel für das Planet.
Aber klingt so ein bisschen nach einer Aufgussphilosophie, die ich von meinen 68er Eltern her kenne. Also ist ja irgendwie was, was so klingt, als wäre es schon mal da gewesen, oder nicht?
Ich glaube, der Unterschied zu den 68er war diese klassische grüne Bewegung. Ökologisch, reduzieren, Schuldgefühle, wir dürfen keine Ressourcen benutzen.
Und Zeigefinger, viel Moral.
Ja, absolut. Ja. Ja. Und Und die Kindness Economy ist mehr nach dem neoökologischen Prinzip. Mhm. Es geht darum zu sagen, wir können konsumieren, wir haben Abundance, wir haben genug Ressourcen, wir müssen die nur besser einsetzen, besser benutzen. Sowas wie bei Cradle to Cradle, wo man Produkte macht, die man dann wirklich so wieder in den, entweder in den technologischen Kreis wieder reinbringen kann.
Aber es kommt
in
den Kreislauf zurück.
Ja, genau. Und ohne Entwertung sozusagen.
Jetzt haben aber doch auch ganz, ganz viele Menschen, die in erster Linie für die Existenzsicherung arbeiten, weil sie einfach überleben müssen. Ist es dann nicht auch für manche Menschen eine Überforderung, jetzt auch noch den sinnstiftenden Anspruch ihrer Tätigkeit finden zu müssen, als Raumpflegerin, als Buchhalter, in der Datenerfassung? Ist es nicht alles ein bisschen viel abgewälzt auf den Kunden?
Ja, ich glaube, es geht nicht nur um die Arbeit, es geht auch um die Kunden. Aber wenn es geht um Arbeit, man kann auch anders nachdenken über, zum Beispiel denk an die Gastronomie. Mhm. Viele wollen nicht in der Gastronomie arbeiten, aber es gibt ein paar Restaurants, die sagen, okay, wir wollen unsere Leute besser behandeln. Die können jedes zweite Wochenende frei haben, vielleicht an 4 Tage Woche. Ich bezahle die ein bisschen durchschnittlich ein bisschen besser. Und das ist eine Branche, wo die wirklich Probleme haben, Leute zu bekommen.
Absolut, ja.
Und jetzt rennen die zu diesem Restaurant und sagen, ja, da will ich arbeiten, weil das ist ein anderes Arbeitsklima. Ich glaube, es ist egal, was man macht. Es geht um, wie man Menschen behandelt, wie man die wahrnimmt. Mhm. Nicht alle wollen Purpose. Manche wollen einfach ins Büro gehen, ihre Arbeit machen und nach Hause. Aber manche wollen das zum Beispiel 4 Tage die Woche machen, nicht 5 Tage. Und man merkt auch bei manchen Branchen, dass es genauso effektiv ist, genauso produktiv ist, wenn man 4 Tage die Woche arbeitet.
Una, aber ist es schlau für uns beide? Also wir sind jetzt beide in einer Lebensphase, wo es schon gut wäre, wenn der intergenerationelle Vertrag noch hält. Wenn die jetzt nur 4 Tage die Woche arbeiten, Generation Z kriegst du ja zum Teil nicht mal in der 30-Stunden-Beschäftigung bei 5 Wochen Urlaub und vollen Bezügen, vollem Gehaltsausgleich. Ist es was, können sich die unsere Pensionsbeiträge dann leisten, frage ich mal.
Ja, ich glaube, wenn man schaut nach die Werte von den jungen Menschen, die wollen einfach anders arbeiten. Und ich glaube, daher kommt auch die Krise, weil man weiß, man muss die Arbeitsbedingungen ändern. Man muss die was anderes anbieten. Und es hat sich viel geändert nach der Pandemie, aber trotzdem vielleicht nicht schnell genug für die nächste kommende Generationen.
Aber es ist doch, wenn jemand heute eine Startup-Idee hat, also jemand ist, ich weiß nicht, 20, 25, will in einem Startup, hat da seine Ideen, dann kommt der doch nicht auf die Idee zu sagen, ich mache das jetzt nur nebenbei 20 Stunden, sondern der brennt dafür, der hat einen Purpose, der wird seine 60 Stunden arbeiten, die ersten 3 Jahre. Das heißt, ist es nicht immer ein Thema der Angestelltenposition zu sagen, nein, ich möchte keine 5 Stunden, 5 Tage Woche, ich möchte nur eine 3 Tage Woche. Denn wenn du selber eine Idee hättest, würdest du dafür auf jeden Fall mehr geben.
Ja, absolut. Also es geht um verschiedene Branchen, verschiedene Lebenseinstellungen, verschiedene Lebensphasen. Mhm. Ich glaube, manche wollen auch nicht mit 60 aufhören zu arbeiten.
Stimmt.
Weil die werden sich gelangweilen. Ja. So, oh my God, what do I do now? You know? manche wollen einfach die Wahl haben, dass die weiterarbeiten können und auch vielleicht ein bisschen weniger. Es gibt diesen schönen Begriff Grand, what's it called? So, dass man für die Menschen, die eigentlich Enkelkinder haben, man kann die einen anderen Arbeitsrhythmus anbieten, sodass die Zeit haben, mit dem Enkelkind was zu machen, zum
Absolut.
Beispiel. Statt nur für die Kinder oder für den Hund.
Ja, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Du sprichst in deinem Buch von Kindwashing. Was bedeutet das? Also wodurch unterscheidet sich der Begriff von Greenwashing, den wir kennen? Was ist, wann sagst du, das ist, come on, that's Kindwashing?
Ja, ich meine, wir kennen Greenwashing, dass die Firmen sagen, ja, das machen wir die Umwelt und wie schön. So, glücklicherweise gibt es schon genug Leute, die das nachrecherchieren und können, ja, Transparenz ist ganz wichtig für Firmen heutzutage. Früher hat man dann vielleicht geschummelt und you could get away with it. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, weil es gibt so viele große Zertifikationen, so wie B Corporation oder Positive Luxury oder die ESGs und Leute forschen das nach. Mit dem Kindwashing ist es so, ich habe das Gefühl, wenn wir so weit sind, dass Firmen wirklich mehr kind sind, dass wir eine kind economy haben, dass wir Kindwashing haben werden. Mhm. Und das ist, it's a good sign, weil das heißt, dass viele versuchen mal kein, ja, so it's, dann ist es eine Bewegung, wenn die Leute versuchen mal irgendwie da zu schummeln und so.
Ist Google da so ein Schummler, der sagt, okay, da habt ihr das Sushi-Buffet und da habt ihr euren Wutzler, euren Tischwutzler und da gibt's Lounge-Musik und ihr könnt kreativ sein und eigentlich wissen wir, dass die Arbeitsbedingungen bei allem Spielplatz und Kinderparks, die es da gibt, also nicht immer super sind. Ist das Kindwashing?
Ein bisschen. Mhm. Ich glaube, ich bin bei vielen Firmen, man sieht, die haben seit der Pandemie die Büros schön gemacht, haben gesagt, die Leute wollen einfach einen schönen Kaffee, einen Sitzplatz und so weiter, aber ändern trotzdem nicht die Arbeitsbedingungen oder wie die Leute behandeln. Es ist ganz interessant, wenn man mit Leuten redet und sagt, why do you think people are so unkind? Warum sind sie so unkind manchmal? Die Bosses, die CEOs und die schreien darum, die sagen, weil es schneller geht. Mhm. Es ist einfach so.
Ja, vielleicht auch, wenn man mehr Verantwortung trägt, wenn man das Gefühl hat, du gehst da rein und um 18 Uhr raus und in Wahrheit bin ich als Chef doch Kunde meines Mitarbeiters. Ich zahle für seine Arbeitsleistung Geld und möchte natürlich dafür servisiert werden. Und wenn man dann das Gefühl hat, also ein Mitarbeiter servisiert mich schlecht und ich bin eigentlich als Kunde jetzt, dann bin ich nicht zufrieden, oder?
Ja, aber man muss fragen, warum? Warum sind die unzufrieden? Warum reagieren die so? Ich glaube, als Boss muss man einfach diese Verantwortung und diese Wahrnehmung besser verstehen. Einfach nicht nur rumschreien, was viele machen, weil die sagen, okay, it's quicker.
Ja, es geht jetzt schneller, okay. Frauen sollen in die Wirtschaft, sagst du, kommt auch im Buch raus. Auf der anderen Seite sagen viele, der größte Feind der Frau ist nicht der Mann, sondern sehr oft die Frau. Bringen weibliche Bosse jetzt für dich garantiert mehr Kindness in die Führung? Ich denke an die Schwester von Kim Jong-un, die sehr gefürchtet ist, würde ihr Bruder ausfallen. Ich denke an Christina Kirchner in Argentinien, die eine Katastrophe war als Führungskraft. Wie ist das mit Frauen und Führung?
Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist von den Männern, dass Frauen die schreckliche Bosse sind. Ich glaube, wir werden nie alle kind Bosses haben. Mhm. Klar, es gibt diese so The Devil Wears Prada Type, das wird immer geben. Mhm. Aber ich glaube, wo man sieht in die Firmen, die alt so gesessene Firmen, wo die Dinosaurier wirklich da sitzen in the board, dass es kommen die junge Generationen, die Nachfolger, so die Kinder, die Firmen übernehmen, die mittelständische Firmen und sagen, hey, wir wollen was anders machen. Mhm. Wir brauchen ein neues Arbeitsklima.
Aber haben Männer und Frauen nicht auch unterschiedliche Lebensziele? Also während jetzt viele Vorstände, die ich coach, die dann beim 12., 13. und 14. Geburtstag ihrer Söhne oder ihrer Kinder, ihrer Mädels nicht zu Hause waren, wo wir Frauen und Mütter sagen, also ich würde das nicht machen. Ich arbeite gern, ich arbeite viel, aber nicht für die Klinik und ich würde jetzt nicht beim Geburtstag meines Kindes fehlen wollen. Also liegt es nicht auch daran, dass wir verschiedene Lebensziele haben? Wenn ich eine Frau coach und die sagt, sie möchte Karriere machen, dann meint sie in 90% der Fällen, sie möchte Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, er möchte Karriere machen, spricht er vom Board, er spricht vom Vorstand. Also da geht es schon auch ein bisschen auseinander, oder?
Ja, aber es ändert sich langsam. Ich meine, wenn man die schwedische Arbeitskultur anschaut, da in Skandinavienländer ist es ein bisschen anders. Wenn man nicht um 5 nach Hause geht, auch als Mann, sagen die, what are you doing here? Deine Kinder warten auf dich. Eine ganz andere Arbeitskultur, eine ganz andere Einstellung. Und da, glaube ich, können wir was lernen. Es ist viel mehr Equality. Mhm. Wenn man die Länder anschaut, ich habe neulich die United Nations Equality Mann-Frau-Tabelle angeschaut. Der Schweiz ist auf 21. Hinter Ruanda, glaube ich.
Ja, sehr weit hinten. Ja.
Österreich ist auch ziemlich weit unten. Island ist ganz oben. Und Island haben seit Jahren wirklich good role models. Mhm. Die haben auch ein Wort in ihrer Sprache, Spraka. Mhm. Und dieses Wort bedeutet powerful women. Und die Kinder sind damit groß gewachsen. Und das war eine wunderschöne Geschichte, wo da war eine Präsidentin von Island und sie war in einer Schule, das war in die 80er Jahre. Und die Jungs in die Klasse haben sie gefragt, darf eigentlich ein Mann irgendwann Präsident werden? Und das zeigt einfach so diese andere Einstellung.
Aber kann es nicht auch bereits ein Kindwashing sein, wenn wir eine Frau in eine Position heben? Also Island hat jetzt eine Frau als Präsidentin. Auf der anderen Seite ist jetzt gerade in Mexiko eine Frau Präsidentin geworden. In einem Land, wo wir wissen, es gibt am Tag 7 Femizide. Also auf der einen Seite eine Frau hinzuheben, auf der anderen Seite so einen Track Record der Katastrophe zu haben, ist doch bereits ein Kindwashing, oder?
Es gibt wirklich, ja, Frauen, die man so Eva Peron und, mhm. und so, solche Frauen, ja, not kind at all. Mhm. Das habe ich mich schwer getan in diesem Buch. Are men kinder than women? Mhm. Sind Frauen grundsätzlich kinder? Ich glaube, die haben einfach ein anderes Mindset, sind adaptiver. Männer denken viel mehr linear. Mhm. Und das ist oft beobachtet oder wahrgenommen als unkind.
Aber Una, würde da der Tristan, dein Sohn, jetzt nicht sagen, das bereits ist alte Denke, weil heute geht es nicht mehr in männlich und weiblich, sondern binär und so weiter. Also wie ist das innerfamiliär bei euch? Ist das was, wo er sagt, stimmt, stimmt nicht? was hast du da in der eigenen Familie letztlich auch für Battles? Mit Söhnen, muss man sagen. Du hast keine Loyalität.
Ja, genau. Ja, nein, ich glaube, die denken so pragmatisch. Mhm. Sagen, okay, Frauen haben andere Vorteile, mhm. Andere Needs, mhm. Andere Qualitäten. Und wir müssen das einfach gucken, wo man das am besten einsetzen kann. Man muss nicht alle gleich sein. Haben wir nicht diese Einstellung.
Wenn wir Konsumstatus mit dem Wohlfühlstatus in irgendwie, also mal so in eine Balance bringen oder uns anschauen, könnte es sein, dass deine These im Zug, im Buch stellst du das vor, diese Konsumerstatus und den Wohlfühlstatus. Kannst du uns das mal vorstellen, was da so die verschiedenen Stati sind?
Ja, ich würde sagen, einfach dieser Konsumstatus geht immer um Ego, um zeigen, was man hat. Diese klassische dicke Auto, fette Auto als der Nachbar und so weiter. Diese klassische so
Protzerei.
Ja, genau. Man sieht das auch auf manchen Veranstaltungen. Alle Frauen haben so, es ist Handtaschenkampf oder bei den Männern ist es die Uhren und so weiter. Und ja, es kommt schon eine Bewegung, wo man sagt, okay, man hat ein Produkt hat einen Wert, aber was sind die Werte dahinter? Mhm. Und die Werte dahinter sind bei die Firmen, die man, wo man kauft, die ESGs, ob die kind sind, ob die ökologisch sind und so weiter. Junge Generationen, 50% die Generationen X recherchieren die Werte von einer Firma, bevor die was kaufen. Mhm. Die Frage ist, ob es wirklich die Kauf-Behavior endet oder nicht, weil manchmal, man kann gesunde Karotten kaufen, aber vielleicht isst man die dann nicht.
Das ist das Argument der Oma, die sagt, also die Klimakleber kümmern sich um das Klima und machen aufmerksam, haben aber alle ein Handy in der Tasche. Also wo ist jetzt da dann dieser Bezug von wegen walk what you talk?
Ja, da kommen wir wieder zu diesem neoökologischen Denken, zu sagen, wir können weiter konsumieren, wir müssen nur Produkte kaufen, die besser für Menschen und Umwelt sind.
Das wäre dann Apple nicht.
Nein, genau. Nicht, wenn man China anschaut. Genau. Aber es gibt schon auch Fairtrade-Handys.
Ja. Fairtrade-Handys.
Ja, genau.
Die kann man aufessen, wahrscheinlich sind die vegan, oder?
Aus Schokolade. Genau.
Du, das Postulat größer, schneller, billiger hat ausgedient. Aber dennoch sind wir Menschen doch kompetitive Wesen. Solange es Menschen gibt, gibt es den Ältesten eines Stammes, die Schönste, den Schnellsten, der wird dann daherrollt. Wie lässt sich das vereinbaren, unsere kompetitive Seite mit Wohlfühlstatus?
Ja, stell dich vor, wir können sagen, wir werden kompetitiv. Who's the kindest?
Oh mein Gott.
Ja, genau. Wenn Firmen sagen, ich will wirklich zeigen, dass wir ein kind Firma sind, dann ist ein anderer Wettbewerb zu sagen, ich will dann die gute Arbeiter haben. Ich will the talents. Man sagt nicht mehr, es gibt diese War for Talents. Man sagt, we should care for our talents. Mhm. Das heißt, wenn wir die anziehen wollen.
Ja, das ist gut. Aber ist nicht auch schon im Märchen, also ich fand das ja als Kind immer, Schneewittchen eine Langweilerin, nimmt einen Apfel von einem Fremden, kocht für 7 Zwerge. Also ich fand das ja schon immer daneben. Da war doch die böse Königin, die wirklich nicht kind war, aber die schillerndere, spannendere Person.
Das irgendwie.
Also die Frage dahinter kann nicht sein, dass es auch ein bisschen zu boring wird, einfach kind zu sein.
Nein, das ist das Spannende an Kindness. Ich glaube, es klingt schon langweilig, es klingt schon banal, aber eigentlich steckt viel mehr dahinter.
Okay.
Es geht um Aufmerksamkeit, es geht um wahrgenommen werden, es geht um kind ist nicht immer kind, komischerweise. Manchmal so diese sogenannte Random Acts of Kindness. Es geht viel mehr um das Mensch, der das macht, als der
also diese die Attitude.
Act bekommt. Ja,
okay.
Genau.
Okay.
Man muss da ein bisschen aufpassen, aber Kind muss man in Verbindung bringen mit Stärke, mit Strength. Mhm.
Aber gibt's dich selber auch mal richtig rude?
Me?
Ja.
Ja, wenn die Kinder nicht aufräumen, dann
kannst du schon, okay.
Jungs und ja, genau. Okay. Ja, nun, ja, man versucht das irgendwie auf eine kind Art zu machen und wenn es nicht klappt, dann...
Haben wir es nicht auch ein bisschen abtrainiert bekommen? Also wenn ich jetzt überlege, auf der einen Seite Pflegemangel. Wir haben Pflegemangel, Pflegepersonalmangel, auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren ein Menschenbild protegiert, auch medial protegiert bekommen, also wo dann kleine Instagram-Stars entstanden sind mit Bachelor oder Bachelor Lorette oder Germany's Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar. Das heißt, tausende junge Menschen hat es beflügelt, sich als Individuals irgendwie hier zu estimieren. Mhm. Passen dann servile Berufe wie Pfleger, wie Krankenschwester, wie Kellner, wie Handwerker, passt es dann dazu? Weil das ist ja das, was die letzte Generation jetzt sehr stark trainiert hat.
Ja, es gibt die einfach so ein Menschenbild oder ein Arbeitsbild, was total ja daneben ist. Und irgendwann kriegt man den Schock, dass es nicht so wie ist im Real Life. Mhm. Und das Schöne an diesen Trends, es gibt immer Gegentrends. Mhm. Immer bemerkt man in die Recherche, wir haben große Trends und dann kommt ein Gegentrend. Und da merkt man zum Beispiel mit Digitalisierung die ganze so Unkindness im Internet. Es kommt die Gegenbewegung, ja. Das sort of Kinder-Bewegung im Internet. Oder statt Influencers, man sieht, jetzt kommen die De-Influencers. es ist immer spannend. Ich meine, man hat immer, durch die Geschichte hat man immer so Schauspieler und alle wollten Schauspieler werden oder denk mal dran, 70er, alle wollten Piloten werden
genau.
Und so weiter. Aber ich meine.
Aber rein genetisch gibt es doch schon mal eine Dominante und eine Subdominante. Und die Dominante ist jetzt nicht die Kindere, sondern die, die sich durchsetzt.
Oh, gute Frage. Gemeine Frage.
Gemeine Frage.
Das ist ja eine Frage von Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit auch. Und ich glaube, da so kommt langsam eine Umdrehung, zu sagen, wir sind in einer Krise, was bringt uns durch die Krise? Noch mehr Unkindness bringt uns nicht durch die Krise. Mhm.
Ja, okay, das ist
was
auch.
Was ist dann die Lösung?
Ja, was ist die Lösung? Also das, was ich habe dein Buch gelesen und ich fand es wirklich spannend, also an vielen Stellen, aber mich hat's erinnert, im Rahmen meines Studiums habe ich damals Wirtschaftsethik, also auch gebucht und ich glaube, wir waren zu dritt in der Vorlesung, weil es war damals noch neu, ja. Ich habe das beim Professor Peter Bendixen besucht und vieles von dem, was wir da besprochen haben und auch du vorschlägst, hat mich in die Zeit erinnert. Also gibt's nicht diesen Kindness-Begriff? Ist das jetzt nicht ein anderer, der in Wirklichkeit mit Wirtschaftsethik schon zu weiten Teil noch abgedeckt ist?
Eigentlich, wenn man die alten Ökonomen liest, so wie Adam Smith, der hat auch in 17 etwas geschrieben über mehr oder weniger the conscious economy. Ja. Er hat auch gesagt, man sollte nicht Vorteil nehmen gegenüber jemand und die verletzen. Ja. Das war in einem von seinen großen Büchern. Und da durch die Jahre ist irgendwie so kindness economy vielleicht falsch abgerutscht in die Idee von Kommunismus zum Beispiel. Und dann denkt man, da will man nicht hin, natürlich. Aber das ist gerade das Spannende. Wie kombinieren wir Kindness mit wirtschaftlicher
Erfolg,
Wachstum und Erfolg?
Ja. Genau. Weil das muss ja gerade für dich, wenn du so architekturbegeistert bist, also Kommunismus war selten ein guter architektonischer Ratgeber. Also das ist ganz bestimmt was dort nicht funktioniert. Aber nochmal auf die 68er zu sprechen zu kommen. Also jetzt denke ich mir, bei den 68ern haben wir doch erlebt, dass anti-autoritäre Bestrebungen in der Erziehung gescheitert sind. Was entgegnest du den Kritikern deines Buches? Die gab es ja auch im Netz immer wieder, die sagen, Kindness Economy, halten die da diesbezüglich für einen ähnlichen Aufguss?
Ja, die 68er, das war eine Rebellion gegen ihre Eltern. Nicht so viel hier in Österreich, glaube ich, aber eher in Deutschland.
Also ich denke, Joschka Fischer, Gerhard Schröder sitzen heute alle irgendwie gut versorgt in der Gazprom, waren aber sehr moralisch damals, wie was geht. Also
ja, aber auf der anderen Seite sind die eher Pragmatiker geworden, könnte man sagen, müssen denken, okay, wir haben eine Wirtschaft, wir müssen das bewerten, wir müssen einfach, die Ökonomie muss weiter wachsen. Und wir müssen neue Wege finden. Mhm. Und der alte so Reaktionismus funktioniert nicht mehr. Man sieht das auch bei Fridays for Future. Es ist irgendwie gewachsen und dann plötzlich hört man wenig.
Ja, dann war es das wieder.
Ja.
Glaubst du, dass das eine Bubble sein kann, die Kindness Economy, oder glaubst du, kommt sie, um zu bleiben?
Ich glaube, es kommt zu bleiben, aber es kommt langsam. Mhm. Es wächst langsam in die Köpfe von Menschen.
Es ist nichts Lautes.
Ja, genau, es ist nicht Lautes. Aber wenn man wirklich die Firmen anschaut, die das wirklich propagieren, mhm. die es wirklich leben, mhm. Es ist wirklich schön, bei einer Firma zu gehen und sehen, wie
fällt die in Arbeit Österreich eine ein? Weil ich meine, du hast gesagt, am anderen Ende der Welt, die Surfer da in Patagonien, aber gibt es in Österreich eine, wo du sagst, die leben das meiner Ansicht nach? Weil wenn jetzt deine ganzen Mitarbeiter selbst bei euch im Institut sagen, ich mag nur drei Stunden arbeiten, ich mag und ich hätte gern Sushi-Buffet, der Obstkorb ist schon leer. Irgendwann wirst du als Unternehmerin sagen, also ganz ehrlich, nein.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen plakativ gesagt. Aber es gibt Firmen, ich habe die irgendwie nicht, so denk an Strabag. Mhm. Ich meine, so eine große Baufirma, man denkt, oh, was soll da keins sein? Und der neue Parole da heißt People, Planet, Progress.
Okay.
Und da wollen die einfach so bessere Qualität von Häusern für Menschen. Mhm. Und das ist auch wichtig, die Lebensqualität. Es gibt auch andere kleine Firmen, aber viele Beispiele natürlich aus Deutschland.
Ja.
Was ich finde interessant, sind Firmen, Trigema zum Beispiel, ein großer Kleidungs- oder they make textiles. Und die haben so ein Arbeitsklima, wo die sagen, die Kinder von den Arbeitern werden einen Job angeboten bekommen. Das wow. heißt, ja, genau.
Das würde man bei uns Vetternwirtschaft und Nepotismus nennen. Das ist ein Nepo-Baby.
Ja, guaranteed job for your children. Das heißt, jemand muss so glücklich da sein, bleiben, dass die ihr Kinder das empfehlen würden, da zu arbeiten.
Oh mein Gott. Du, das klingt ja schon fast nach einer Sekte. Ja, da kommen dann alle. Okay?
Naja, ich habe meinen Sohn auch empfohlen, dass er weiter bei uns
arbeitet. Ja, stimmt. Ich habe es meiner Tochter auch empfohlen. Beide haben es geglaubt. Ja, ich sag's genau. Dir, Gott sei Dank. Mit der Stimme Verbindung zu anderen Menschen herzustellen und Stimmung zu machen, ist ja was uns systemimmanent ist und seit der Antike eine Kunst. Wir können Menschen eben nicht telepathisch bewegen, es geht nur über die Kraft der Worte. Wie viel an Kindness transportieren wir demnach deiner Ansicht nach auch mit der Stimme mit?
In dem Sinn mit neuen Narrativen. Mhm. Ich finde es super spannend, die Idee von Narrative Economics. Mhm. Es gibt ein schönes Buch von Robert Schiller, er hat the Nobel Prize for Economics gewonnen. Und es geht um, wie Geschichten durch die Menschen gehen, wie die Meme sich verbreiten, wie man Wirtschaft wirklich durch Meme unterstützen kann. Und gute Meme, gute Kind Economy Meme gehen schnell durch die, durch die Population sozusagen.
Und die verbreiten sich.
Ja,
auch gut,
genau. Ne? Und dafür braucht man gut Storytellers, Geschichtenerzähler. Und es gibt manche Länder, wo die das wirklich in die Regierung haben. In Schweden haben die ein Storyteller in die Regierung. Und es ist sein Job, die Leute zu helfen, dass sie sich vorstellen kann, wie kann man in 20 Jahren in Schweden leben. Er baut so irgendwie Geschichten auf, er erzählt kleine
Stories. Also kleine Visionen und Stories. Okay.
Ja, nicht einfach so idealistisch. Es geht um wirklich realistische Geschichten, sodass die Leute, they can really relate to them.
Ja.
Und damit können die Regierung auch Sachen durchsetzen, wie in Stockholm ab 2025 dürfen kein Benzin- und Dieselautos in der Innenstadt fahren, weil die Leute haben nicht dagegen gestimmt, weil sie haben eine gute Vorstellung, was sind die Vorteile.
Was sind die Vorteile, ja klar.
Ja, genau.
Aber du hast dann schon mit dieser Bewegung und der Idee noch vieles vor, denn die größten Industrien sind die Pornoindustrie, Religion, Waffen, Öl natürlich immer noch. Also da die Stories zu erzählen oder positive Kindness-Memes, oh mein Gott. Ob das jemals durchdringen wird.
Ja, aber man sieht schon, es ist selten in den Medien, aber man sieht die ganze, wenn man die positiven Geschichten liest, dass irgendwann die Education is getting better, Wasserqualität weltweit, man vergisst das oft, weil man ist abgelenkt vom Krieg und Trump und diese ganze schreckliche Sachen. Und aber durchschnittlich, wenn man einfach sehr viele basic soziologische und demografische Änderungen anschaut, sind
geht es uns heute besser als noch vor 30 Jahren. Ja, ganz genau. Bestimmt. Letzte Frage, wie wichtig, du bist gerade wieder am Sprung auch zum nächsten Flug und zum nächsten Keynote. Wie wichtig sind Stimme und Sprache für deine Keynotes und Interviews? Wie sehr brauchst du es letztlich auch?
Ja, ich muss das noch besser lernen. ist es immer, weil ich komme aus Irland und dann für mich ist Deutsch ein bisschen, immer noch ein bisschen holperig manchmal mit den ganzen Umlauts und so weiter und da muss ich wirklich aufpassen, aber ich kann immer noch viel dazu lernen.
Und wenn du so einen ganzen Tag sprichst, bist du stimmlich immer noch fit, also die Stimme trägt?
Nee, meine Stimme ist dann
weg. Sie ist müde.
Was ist interessant, ich habe gemerkt, wenn ich in England oder in Irland bin, rede viel, komme zurück und rede viel Deutsch, die Muskeln tun weh.
Ja, das sind ganz andere Muskelpartien, ganz klar.
Genau,
das ist ein anderes Greifen.
Ja, genau.
Aber du kannst nicht auch daran liegen, dass du als quasi aus dem angelsächsischen Raum kommend das mit der Kindness so groß schreibst. Denn wenn wir jetzt an die Briten, an die Brits oder auch an die Iren denken, wenn ihr was sagt, was mutmaßlich sehr süß ist und sehr positiv klingt, could you possibly open the window? Dann glaubt man, mein Gott, sind die nett. In Wirklichkeit ist das, machst das endlich bitte. Also ihr habt ja schon eine Form des Codings in der Sprache gefunden,
genau,
oder?
Genau, diese Politeness.
Ja,
genau.
Und das ist aber dann Washing eigentlich, weil es ja nicht wirklich kind gemeint
Nein,
ist.
Nein, aber es ist immer eine Frage, wie man den Teller serviert,
ja,
sozusagen.
Das stimmt. Und es war so schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja.